Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller, ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Und weil es an den Börsen so viele Ups und Downs gibt, treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuellen Spannungen und die Marktlage zu sprechen. Ja, und Spannungen, denke ich mal, ist schon mal das richtige Schlagwort. Darum soll es auch in der heutigen Ausgabe gehen. Außerdem haben wir drei Einzelwerte für euch mitgebracht, SAP, Microsoft und IBM. Starten wir aber mal wieder mit der gewohnten Marktlage. Wenn man so auf die letzte Woche an der Börse geguckt hat, ja, konnten sicherlich viele Anleger weinen, weil so richtig schön sah es da nicht aus. Ist das Ganze jetzt der Auftakt für eine größere Korrektur oder kriegen wir hier jetzt zeitnah nochmal die Kurve?
Also das ist natürlich die große Frage, die die ganzen Marktteilnehmer jetzt gerade umtreibt. Wir hatten ja in den vergangenen Tagen zum Teil erhebliche Tagesverluste, allerdings auch den ein oder anderen Rebound-Ansatz mit dem Ergebnis, dass die gesamte Volatilität im Markt eben deutlich angestiegen ist. Und Volatilität heißt letzten Endes auch, dass das Risiko zunimmt, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. In die eine Richtung heißt es Chance, in die andere Richtung heißt es Risiko. Und das wirft so ein paar Marktteilnehmer meistens aus dem Markt, die vor allen Dingen eher defensiv aufgestellt sind. Aber es ist auch ein ganz interessantes Signal, wenn man sich die letzten Tage anschaut, dass eben die Kurse zwar auf Tagesbasis durchaus auch ins Rutschen gekommen sind, aber dass es auch, wie gesagt, die eine oder andere Gegenbewegung gab, was für mich eigentlich darauf hinweist, dass nach den jetzt passierten Kursverlusten eigentlich der Markt inzwischen schon wieder drum kämpft, ob nicht auf diesem Niveau eine erste Bodenbildung möglich sein könnte. Das hängt natürlich von vielen Faktoren noch weiterhin ab. Aber es ist letzten Endes ja durchaus ein gutes Signal, zumal man hier ja auch ein bisschen unterscheiden muss zwischen den Indizes, die natürlich entsprechend charttechnisch zu analysieren sind. Auf der anderen Seite natürlich auch viele Einzelwerte, die zum Teil wirklich grottenschlecht aussehen und zum auch Kursverluste von 20, 30, 40, 50 bis zu 80% in den letzten Wochen und Monaten hinnehmen musste. Und da würde ich eigentlich mich schon so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, also wenn das jetzt nicht nach einer Bodenbildung schon ein bisschen aussieht, weil einfach die Bewertungskorrekturen schon so weit gediehen sind, dann weiß ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, wir sind näher am Tief dran, als dass wir jetzt ungebremst weiter in die Tiefe stürzen.
Als Grund für die Spannungen wurde ja immer wieder ja die Zinsangst genannt. Auch gerade das, was die Fed in den USA beschließen wollte, wurde ziemlich häufig als Grund angeführt. Sind das die einzigen Gründe oder ist das der einzigste Grund? Oder haben wir da noch andere Faktoren?
Nein, also wir haben natürlich etliche Faktoren. Die US-Notenbank bzw. ihre weiteren geldpolitischen Perspektiven sind ein Faktor, vielleicht allerdings aktuell der mit wichtigste Faktor. Denn natürlich das, was wir auch diese Woche von der Notenbank gehört haben, heißt ja nichts anderes. Sie steigt jetzt in die Zinswende ein. Der Fed-Chef Paul hat ja angekündigt, dass höchstwahrscheinlich im März die erste Zinserhöhung kommen wird, wahrscheinlich um 25 Basispunkte. Und wenn man sich die entsprechenden Futures anguckt am Markt, dann rechnet die Börse rechnen die Investoren damit, dass wir in diesem Jahr bis zu 4 Zinserhöhungen bekommen können. So, das liegt jetzt erstmal auf dem Tisch. Und das hat natürlich erhebliche Implikationen einerseits für die Bewertung gerade hochbewerteter Aktien, Stichwort Technologie, denn deren Zukunftsgewinne werden dann halt mit einem größeren Zinssatz abgezinst und das heißt, dass der Gegenwartswert der zukünftigen Gewinne kleiner wird und damit wird dann häufig dann auch die entsprechende aktuelle Bewertung halt nicht mehr gerechtfertigt. Gleichzeitig hatte die Fed angekündigt, dass sie loslegen will beim Bilanzabbau. Sie hat ja durch das Anleihenkaufprogramm, hat sie ja jetzt viele, viele Wertpapiere, hauptsächlich Anleihen, halt in ihre Bücher genommen, die halt diese eigene Bilanz aufgebläht haben, auf ein neues Allzeitrekord hoch. Mhm. Und das soll halt jetzt abgebaut werden durch verschiedene Maßnahmen. Einerseits natürlich, dass man überhaupt keine neuen Anleihen mehr kauft. Andererseits wird es natürlich auch dazu führen, dass man die Gelder, die man zum Beispiel durch ausgelaufene Anleihen einnimmt, nicht mehr im Markt reinvestiert. Das ist momentan noch so üblich, dass man sagt, okay, also ein Papier ist halt fällig geworden und das Geld nehme ich und kaufe jetzt eine gleichwertige Anleihe. Das ist eine Methode, die eigentlich relativ viele Notenbanken auch immer wieder machen, um sozusagen eine gewisse Grundliquidität dem Markt zur Verfügung zu stellen. Aber auch das wird wahrscheinlich rückgeführt werden. Das heißt, unterm Strich, die von der Notenbank dem Markt zur Verfügung gestellte Liquidität wird weniger werden. Und wir haben es ja gerade im letzten Jahr hier auch an dieser Stelle oftmals darüber gesprochen, dass eben vor allen Dingen diese Überschussliquidität im Markt dafür verantwortlich war, nicht nur, dass die Aktienkurse so gestiegen sind, sondern dass eben auch Neuemissionen zum Teil mit sehr hohen Bewertungen an die Börse kamen, dass im Bereich Venture Capital, Private Equity der eine oder andere Milliardendeal überhaupt zustande kam. Und das sind alles Faktoren, die jetzt auf den Prüfstand gehören. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass im Markt jetzt keine Liquidität mehr vorhanden ist. Das ist jetzt vollkommener Quatsch. Und da sind jetzt auch die Sorgen eigentlich überzogen, glaube ich. Aber die Börse muss sich halt dran gewöhnen, dass zumindest die US-Notenbank sich wieder auf den Weg machen will zu einem normalen geldpolitischen Umfeld. Und das sorgt.
Gibt es denn dann Werte, aus denen man sich jetzt komplett zurückziehen sollte und vielleicht erstmal links liegen lassen sollte?
Naja, also kompletter Rückzug, das ist mal so, so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich meine, wenn man jetzt die letzten Wochen sich angeschaut hat, sind es natürlich vor allem die teuren Tech-Werte. Mhm. Wir haben ja in diesem Bereich wirklich Unternehmen gesehen, die Umsatzbewertungen von im hohen zweistelligen Bereich, vielleicht sogar dreistelligen Bereich hatten, die auch KGVs bis in den dreistelligen Bereich hatten. Und da muss man sich auch gerade auch mal so ein bisschen als vielleicht als Anleger, der noch nicht so ganz lange an der Börse tätig ist, immer noch mal vor Augen führen, was heißt das überhaupt KGV? Das KGV zeigt eigentlich auf, wie viele Jahre es dauert, bis ein Unternehmen über den Gewinn je Aktie, der dann theoretisch quasi ausgeschüttet wird, oder wie gesagt, als Gewinn gilt, seinen Aktienkurs rechtfertigt. Ne? Also nehmen wir mal an, wir haben, weiß ich was, einen Aktienkurs von 100 und die Aktie kostet auch 100, beziehungsweise macht nicht die Aktie kostet 100, sondern sie macht einen Gewinn von 100 Dollar je Aktie, dann ist das KGV 1. Ist natürlich ein Idealwert, der aber vollkommen illusorisch ist. Und je weniger der Gewinn je Aktie ist, desto höher steigt das KGV und je länger braucht man, mehr Jahre braucht man, um sozusagen das Investment in der Aktie zu refinanzieren. Und wenn man jetzt hier KGVs hat von 100, 200, 300, das sind übersetzt Jahre. So lange würde es theoretisch dauern, bis sich das Investment allein auf dem Gewinn je Aktie rechnet oder wieder eingebracht hat. Mhm. Und das sind einfach komplett überzogene Zeiträume. Man sagt ja auch immer so, das Markt-KGV liegt ja im Bereich meistens so zwischen 14, 15 bis 20, historisch gesehen. Das ist okay. Bei Technologiewerten, die eine höhere Gewinndynamik haben, kann es auch mal in den mittleren und höheren zweistelligen Bereich gehen. Aber dann ist eigentlich rein realistisch Schluss. Und alles, was darüber hinausgeht, muss irgendwann mal auch wieder korrigieren. Und da in dieser Phase sind wir jetzt. Und natürlich erwischt es erstmal die ganz Großen, die halt auch extrem stark angestiegen sind und den Markt damit auch in den letzten Jahren so nach oben gezogen haben. Und ich sage immer, man darf aber trotzdem Technologie nicht in Bausch und Bogen verdammen, denn dort gibt es sehr, sehr viele Unternehmen, die einerseits auch eine günstigere Bewertung aufweisen und andererseits geht es ja auch immer um die Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen und ob sie in der Lage sind, schon Geld zu verdienen. Und das muss in solch einer Phase jetzt neu austariert werden. Also das Geld, glaube ich, was jetzt zum Beispiel bei den großen Tech-Werten aus dem durch Gewinnmitnahmen abgezogen wird, das verschwindet nicht einfach irgendwo ins Nirvana, sondern fließt tendenziell wahrscheinlich dann auch in andere Technologiebereiche oder auch in Value-Aktien. Bloß bei Value muss man einfach sagen, da kann man jetzt nicht mehr sagen, das sind Banken und Stahl und sowas ganz Klassisches. Value ist heutzutage viel, viel breiter gestreut und da sind halt auch sehr viele Technologiewerte inzwischen schon dabei.
Wir hatten ja eingangs die FED und die US-Notenbank schon mal erwähnt. Die hatte ja diese Woche ihre Sitzung, weshalb ja ziemlich viele Anleger und die Märkte generell sehr unentspannt waren, würde ich sagen. Mhm. Jetzt haben sie bei der Sitzung nicht viel beschlossen. Also eigentlich war im Vorfeld mehr Angst als alles andere. Und sie haben, glaube ich, beschlossen, den Zins belassen sie bei 0 bis 0,25 erstmal. Gab es denn da irgendeine positive Reaktion oder bleiben die Ängste jetzt einfach weiter da?
Ja, interessanterweise war es ja wirklich so, dass vor der Sitzung alle so bibbernd vor dem Bildschirm saßen. Ja. Dann hat letzten Endes Powell gesagt, okay, wir werden unter entsprechenden Voraussetzungen im März die Zinsen erstmals erhöhen und wir werden halt die Bilanz verkürzen. Dann war plötzlich erstmal eine positive Reaktion im Markt, weil und das Spiel kennen wir ja auch in vielerlei anderer Hinsicht. Erstmal die Unsicherheit weg war. Aber dann haben sich dann die Börsianer dann, oder zumindest eine Vielzahl von Börsianern eben gedacht, naja gut, das eine Thema ist jetzt weg, aber wir haben ja noch andere Themen, wie beispielsweise die Wachstumsperspektiven, Bewertungsfragen, Geopolitik. Und deswegen gab es dann halt doch noch wieder Verluste. Allerdings sind die halt deutlich geringer ausgefallen als erwartet. Und das signalisiert mir persönlich, dass eigentlich so das Gros an Abschlägen jetzt inzwischen schon im Markt abgehakt sein dürfte.
Na, das hoffen wir mal. Ja, wie sieht's denn generell mit den Perspektiven für dieses Jahr aus? Ich meine, der Internationale Währungsfonds hat mittlerweile seine Wachstumsprognose deutlich abgesenkt. Hat das denn jetzt eigentlich auch negative Aussichten auf die Aktien im Allgemeinen?
Ja, also ich denke mal, wir werden uns sicherlich erstmal von der Vorstellung verabschieden müssen, dass wir jetzt genauso ein super Jahr bekommen wie 2021. Wir werden
schade.
Aber, und das schreibe ich jetzt in diesem Fall oder lautmale ich mal ganz groß, ich glaube schon, dass wir ein gutes Jahr 2022 bekommen werden. Vor allen Dingen deswegen, weil spätestens zur Jahresmitte, so zumindest meine Einschätzung, einige Bremsfaktoren verschwinden werden. Bremsfaktoren in diesem Fall wären zum Beispiel diese ganze Lieferkettenproblematik, die Chipknappheit, die ja zum Beispiel die Automobilindustrie oder die IT-Technologie ausbremst. Da gibt es eigentlich inzwischen belastbare Prognosen auch von Unternehmensseite her, dass das mit Ende des ersten Halbjahres weitestgehend gegessen sein müsste. Und die Börse ist ja, wie gesagt, ein Antizipationsmechanismus. Das heißt, man nimmt Erwartungen vorweg. Und wenn sich das jetzt sozusagen bewahrheitet, dass die Unternehmen zum Beispiel zum Bericht des ersten Quartals dann sagen, okay, also Lieferketten, Halbleiter etc., das ist jetzt nicht mehr so ganz das große Thema. Wir haben ja schon auch jetzt in der laufenden Berichtssaison schon die eine oder andere Firma, die das als eher unproblematisch inzwischen klassifiziert, dann wird die Börse sicherlich auch drauf anspringen und sagen, okay, dann müssen wir halt mal so ein bisschen wieder die Fesseln etwas lösen. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich glaube schon, dass spätestens im zweiten Halbjahr hier quasi eine ja deutliche Aufwärtsbewegung für die Märkte möglich ist. Auch natürlich unter der Voraussetzung, dass zum Beispiel die Corona-Pandemie, mit der wir uns ja immer noch rumschlagen, immer weiter an Einfluss verliert, mal abgesehen von den Sprachregelungen, von den Aktionen hierzulande, sehen wir ja, dass in immer mehr Ländern die Regierungen versuchen, sozusagen zur Normalität zurückzukehren. Stichwort zum Beispiel Großbritannien, Dänemark, jetzt für Europa. Es wird auch in Amerika, denke ich mal, nach und nach gelöst. Da sind ja auf Ebene der Bundesländer, der Bundesstaaten entsprechende Aktivitäten, die sich da jetzt inzwischen schon wieder entfalten, die dann am Ende sicherlich auch hinsichtlich des Wirtschaftswachstums positiven Einfluss nehmen können. Also da bin ich schon ganz optimistisch. Und was der IWF sagt, ich meine, klar, von der jetzigen Warte aus muss er sicherlich da ein bisschen zurückrudern. Ist auch ein ziemliches Stück, also einen halben Prozentpunkt hat er ja für dieses Jahr an globalem Wachstums, am globalen Wachstumstempo zurückgenommen. Also er erwartet jetzt mit fürs globale BIP mit 4,4% Wachstum, vorher waren es halt 4,9. Bei etlichen Einzelmärkten wurde es halt auch zurückgestuft, sowohl Amerika als auch Eurozone oder auch Deutschland. Allerdings sollte man so eine Prognosen immer mit Vorsicht genießen. Also der IWF, und das will ich jetzt nicht ganz so despektierlich sagen, wie ich es vielleicht meine, ist da für nicht unbedingt bekannt, sehr zuverlässige Prognosen immer rauszugeben. Also er passt die ja auch relativ regelmäßig an und also da ist auch noch die letzte Messe gesungen. Aber natürlich, es ist so, wenn man sich mal anguckt, aus welchem Schwung wir 2021 gekommen sind, da war natürlich schon die Erwartung da, dass wir diesen Schwung auch in dieses Jahr mitnehmen können. Nun gibt es doch ein paar Bremsklötzer mehr, Stichwort Inflation, Stichwort Zinswende in wichtigen Märkten, Stichwort auch geopolitische Behinderungen, sodass hier die Bäume jetzt nicht in den Himmel wachsen, aber von einem Rückfall in eine Rezession etc. sind wir weit entfernt.
Und auf die geopolitischen Behinderungen, wie du sie gerade genannt hast, ja, möchte ich ganz gerne an der Stelle jetzt mal zurückkommen. Ist ja aktuell schon ein großes Thema, wenn man mal so in Richtung Ukraine, Russland schaut, da ist ja einiges los. Viele sprechen von einer Kriegsangst, absolut dominierendes Thema aktuell in den Medien. Wie wirkt sich das denn auf die Märkte aus?
Ja, also man sagt ja immer so schön, politische Börsen haben kurze Beine, also sprich kurze Laufzeiten. Das Problem ist natürlich, dass hier viel auch durch die Medienbeobachtung überlagert wird. Und es ist eigentlich auch aus unserer Warte her relativ schwer einzuschätzen, wie ernst die Situation tatsächlich ist. Was man allerdings jetzt schon feststellen kann, ist, dass der Westen, sprich in dem Falle die NATO, einen sehr uneinigen Eindruck macht. Und das liegt hauptsächlich auch an Deutschland. Also in der Hinsicht könnte es darauf hinauslaufen, dass hier eigentlich so der große heiße Konflikt schlichtweg nicht stattfindet. Es ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich glaube aber allerdings nicht, dass die Russen wirklich ein Interesse daran haben, jetzt hier einen Krieg mit der NATO vom Zaun zu brechen. Nicht unbedingt, weil sie es vielleicht nicht gewinnen könnten, aber es ist einfach schlichtweg wirtschaftlicher Selbstmord. Ich meine auch, wenn sie ein ganz gewichtiges Druckmittel in der Hand haben, sprich Erdgas, was für Europa ja sehr wichtig ist als Energiequelle, was nur sehr schwer und sehr langsam beispielsweise durch amerikanische Lieferungen kompensiert werden könnte. glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass Russland hier wirklich es auf einen Krieg mit der NATO ankommen lässt. Obwohl, und das wissen wir ja, die Ukraine bzw. die NATO-Osterweiterung wirklich schon ein sehr problematisches Feld ist und Russland da sehr, sehr, kritisch und ablehnend dem gegenübersteht. Also das ist so eine offene Sache, muss man weiter beobachten. Ich hoffe immer so ein bisschen noch zumindest auf die Vernunft aller Beteiligten, dass das hier einfach mal so eine gewisse Drohgebärde ist, um zu sagen, okay, wir sind jetzt hier nicht irgendein Hinterhof oder irgendeine kleine Macht. Ich meine, Russland wurde ja schon mal von sozusagen auch von amerikanischer Seite ja disqualifiziert als nicht mehr Weltmacht und dass man sich sozusagen seinen Platz an der Sonne wieder entsprechend erkämpfen will, auch natürlich mit Blick auf China, das ja inzwischen Russland in der Weltbedeutung ja überflügelt hat. Aber ich hoffe darauf, dass hier am Ende die Vernunft siegen wird. Man merkt es eigentlich an der Börse schon, dass der Ukraine-Konflikt zwar diskutiert wird, aber eben nicht so die große Rolle spielt. Da sind eben Sachen wie Inflation, FED, Zinsen wichtiger.
Okay. Die Gründe hast du gerade schon mal alle gesagt und auch nochmal wiederholt. Jetzt aber mal Hand aufs Herz. Wird es dieses Jahr eher ein Bären- oder eher ein Bullenjahr? Deine persönliche Meinung.
Also ich persönlich gehe davon aus, dass wir, um mal beim DAX, der uns sozusagen am nächsten liegt, auf den zu sprechen zu kommen. Also ich glaube schon, dass wir am Jahresende wieder über der 16.000 notieren werden. Mhm. Vielleicht sogar 17.000. Hängt, wie gesagt, alles davon ab, ob einerseits die Inflation in den Griff bekommen wird, ob die FED statt 4 nur 3 Zinserhöhungen macht, dass die ganze Lieferkettenproblematik wegfällt, dass man vielleicht mit China wieder zu so einem, ich sag mal so, Gentleman Agreement kommt, um da die Beziehungen, die globalen Beziehungen wieder etwas zu entspannen und natürlich, dass da jetzt auch nichts anderes auf politischer Ebene ganz großartig passiert. Also in der Hinsicht habe ich schon die Erwartung, dass wir im DAX am Jahresende höher stehen, als wir es zum Ende letzten Jahres standen.
Bevor wir zu unseren nächsten Themen, den Einzelwerten, kommen, an der Stelle nochmal den Hinweis auf unser Probeabo vom Börsenbrief. Da gibt es nämlich 4 Ausgaben kostenlos für euch. Könnt ihr euch ganz leicht auf unserer Webseite börse-global.de anmelden oder auch gerne eine E-Mail an info@börse-global.de schreiben. Börse überall natürlich mit OE geschrieben. Ganz unverbindlich, kostenlos, 4 Wochen in den Lesegeschmack des Future Moneys kommen. Ja, und dann kommen wir auch schon ganz schnell zu unserem ersten Einzelwert. Da geht es nämlich um SAP. Die haben jetzt in der aktuellen Berichtssaison nämlich ihre Quartalszahlen vorgestellt und sind damit eigentlich ziemlich doll unter Druck geraten. Ist die SAP-Story an der Stelle jetzt hier vorbei?
Da ein ganz großes Nein. Also ich muss mal sagen, manchmal ist ja der Markt wirklich ein bisschen verrückt. Und das sieht man eigentlich immer ganz besonders bei SAP, obwohl es eigentlich ein relativer Lieblingswert ist von deutschen Investoren. Aber irgendwie reagiert der Markt da immer ganz komisch allergisch auf entsprechende neue Entwicklungen. Das haben wir damals gesehen, als SAP groß angekündigt hat, dass man vom Lizenzgeschäft ins Abo-Geschäft umsteigen will, um sozusagen die Umsätze mehr zu glätten, weniger erratisch zu machen.
Eigentlich auch eine ganz verrückte Reaktion gewesen, ja, wovon sie sich ja bis heute nicht erholt haben. Ne?
Richtig, richtig, ja. Dabei hat jetzt, so, da gab es eine Erholungsphase, die natürlich darauf basierte, dass diese Umstellung funktioniert. Das Lizenzgeschäft ist rückläufig, das Abo-Geschäft boomt, vor allen Dingen das Cloud-Geschäft oder das Geschäft in der Cloud boomt. Und Jetzt haben wir folgende Situation. SAP hat Zahlen jetzt präsentiert, die im Großen und Ganzen ja schon bekannt waren. Es gab da eigentlich nichts wirklich Neues. Es wurde noch einmal gezeigt, ja, unsere Umstellung hat funktioniert. Wir sind hier gerade im Bereich Cloud richtig gut unterwegs mit hohen zweistelligen Prozentwachstum. SAP hat ja jetzt gerade auch noch einen kleineren Zukauf mitgeteilt, der halt auch das Cloud-Geschäft noch weiter stärken soll. Und man hatte auch schon bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen gesagt, man will in dieses Wachstum weiter investieren. Und das heißt, dass erstmal dieses Jahr mit Gewinnsteigerung es erstmal nicht so sein wird. Okay. Jetzt hat man das nochmal wiederholt und hat natürlich gesagt, auch beim Cashflow kann man jetzt nicht von Steigerungen ausgehen. Und ich meine, Cashflow und Gewinn hängen halt nun mal auch relativ eng zusammen. Und interessanterweise genau auf diese Aussage, dass der Cashflow bzw. der Gewinn in diesem Jahr höchstwahrscheinlich leicht rückläufig sein wird, hat der Markt mit solch einem Abschlag reagiert. Vollkommen unverständlich aus meiner Sicht. Natürlich ist es so, die Börse ist eigentlich grundsätzlich bereit zu sagen, okay, wir verstehen, dass jemand in sein Geschäft investieren will, um zu wachsen. Deswegen sind wir da auch auf der Gewinnseite immer sehr nachsichtig. Aber wir wollen halt sehen, dass zumindest operative Verbesserungen kommen. Eben sprich, dass der Cashflow, also die betrieblichen Einnahmen, betrieblicher Gewinn, was nicht ganz korrekt ist jetzt von der Definition, eben sich positiv entwickelt. Aber SAP hat ja in diesem Fall durchaus eine richtige Erklärung gegeben, warum das nicht so ist. Und deswegen glaube ich eigentlich auch, dass dieser aktuelle Absturz sehr schnell wieder zu Ende sein sollte. Und dass SAP dann auf diesem erniedrigten Niveau natürlich auch wieder eine ganz spannende Angelegenheit für neue Positionierung sein könnte.
Ganz anders ist es ja bei Microsoft gelaufen. Die haben ebenfalls ihre Quartalszahlen präsentiert und haben dafür eigentlich relativ viel Beifall geerntet. Die Aktie konnte sich daraufhin natürlich auch verbessern. Ist Microsoft jetzt unser neuer Favorit für dieses Jahr?
Also ich würde sagen, Microsoft ist auf jeden Fall einer der großen Favoriten für dieses Jahr. Denn momentan machen die wirklich eigentlich alles richtig. Das ist ja so ein bisschen auch mit Beziehung auf SAP komisch. Das starke Ergebnis von Microsoft, was jetzt präsentiert worden ist, basiert zu einem Großteil eben auch auf dem eigenen Cloud-Geschäft. Eigentlich so wie bei SAP. Allerdings verdient Microsoft natürlich mit seinen Stammprodukten wie Windows, wie Office eben immer noch sehr solide, also kann im Prinzip ohne Bedenken auch in den Ausbau des Cloud-Geschäftes weiter investieren, ohne dass da jetzt größere Gewinnrückgänge oder so zu erwarten sind. Und natürlich liefert das Unternehmen dem Markt immer wieder neue Fantasien, ganz aktuell. Natürlich hier diese, die hatten wir letzte Woche besprochen, diese Mega-Übernahme von Activision Blizzard, um das Gaming-Geschäft nach vorne zu bringen und auch schon den ersten Fuß in das Thema Metaverse zu stellen, um damit halt beispielsweise Facebook Konkurrenz zu machen. Also Microsoft bildet da jetzt in der Zeit wirklich eine sehr runde Angelegenheit und hat ein bisschen auch den Vorteil, dass man nicht ganz so hoch bewertet ist wie andere Technologiewerte in dieser Größe. In der Summe muss ich einfach sagen, momentan machen sie alles richtig und ich glaube schon, dass Microsoft bzw. die Aktie zu den Top-Favoriten in diesem Jahr gehört.
Und zu guter Letzt haben wir auch noch IBM. Da lief es ja ähnlich gut. Was kannst du denn da zu uns noch erzählen?
Ja, bei IBM fällt mir so ein bisschen der Spruch ein totgesagte Leben länger. Denn IBM hat ja sehr, sehr schwierige Jahre hinter sich bringen müssen. Mhm. Mit dem halbwegs Ende der Workstations und dem Rückzug aus diesem Geschäft hat man eigentlich ein ganz tiefes Ertragsloch gerissen, was man nur ganz, ganz mühselig in den vergangenen Jahren gestopft hat. Aber jetzt inzwischen präsentiert sich IBM wirklich sehr, sehr gut. Einerseits hat man ein sehr großes Beratungsgeschäft, also man hat sich quasi auf IT-Beratung fokussiert. Und die zweite Ertragssäule ist inzwischen das Cloud-Geschäft. Also IBM ist zwar jetzt nicht, hat jetzt die Cloud-Plattform von IBM hat zwar jetzt nicht die Größe wie zum Beispiel von Amazon oder von Alphabet, aber rangiert im vorderen Feld mit, ich glaube, auf Platz 5 oder 6. Also das ist schon eine ganz signifikante Größe. Und auch mit den neuen Zahlen konnte man eigentlich hier ein sehr gutes Wachstumstempo präsentieren. Und das führt jetzt dazu, dass natürlich bei IBM eine ganz neue Story so auf den Tisch kommt. Denn von der Charttechnik her steckt die Aktie immer noch in einem langfristigen Abwärtstrend. Und wenn sie es jetzt schafft, auch mit dem Rückenwind der neuen Zahlen hier einen technischen Break raus aus dem Abwärtstrend zu schaffen, dann könnte das ganz neue Kräfte mobilisieren. Also IBM in dieser Hinsicht fundamental inzwischen sehr gut wieder aufgestellt. Technisch gesehen eine ganz spannende Turnaround-Chance.
Das soll es an der Stelle für heute auch schon wieder gewesen sein. Danke für die Einschätzung zur aktuellen Marktlage. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, hoffentlich ein bisschen entspannter als es jetzt ist und mit ein bisschen mehr Optimismus wird es hoffentlich weitergehen. Ja, bis dahin bleibt wie immer erfolgreich.
Macht's gut, tschüss.